Ja, heute wird es sehr spannend. Ich bin jetzt schon sehr aufgeregt, weil ich etwas ankündigen darf. Wir haben einen ganz, ganz lieben Gast da, ja, eine ganz liebe Gästin, eine tolle Künstlerin, Sängerin, Musical-Darstellerin, Jazz- und Modern-Dance-Lehrerin, ja, auch noch.
Und eine sehr, du hast aber tief gegraben, merke ich. Oh, okay.
Und es wird ein bisschen guttural, wenn man ein bisschen Schwäbische, geboren in Villingen-Schweninge, ja. Viele halten sie vielleicht eine Schweizerin. Ich weiß nicht, das würde ich dir als erstes dann auch fragen. Ja, Sabrina Weckerlin hier, eine Fall. Wunderbare, alle Musicals eigentlich gemacht, die es schon so gibt, die von Namen sind. Elsa, zuletzt Robin Hood, Drei Musketiere, Wicked und. Also du hast wirklich schon alles gesungen, was es so gibt. Also Sabrina, herzlich willkommen, dass du hier bist. Sehr, sehr schön.
Hallo, ich freue mich auch.
Servus.
Herzlich guten willkommen.
Tag. Ja. Oh Gott, du hast ja viele Talente. Aber hier mit Modern Dance und so und irgendwelche Kurse. Johannes und ich bitte.
Ja, sollen wir das mal machen?
Stell uns nicht bloß.
Ja, hier ist kein Platz, Dance. Sonst hätte ich das gleich hier mal gemacht. Aber nee.
Zuckerbrot und Kneipe. Mit Johannes Strate und Freddy Radeke.
Ja. Vielleicht ganz kurz auf deine sängerische Laufbahn jetzt gerade. Du hast mit Musical in Hamburg gerade aufgehört, mit der Elsa, hast dann, wie gesagt, gerade Robin Hood gemacht und hast jetzt eine Single draußen, die Glück heißt. Bist du glücklich gerade?
Also im Moment bin ich sehr glücklich. Hier stehen Brezeln, Getränke habe ich. Hier sitze ich in einer netten Runde. Ja, im Moment bin ich sehr glücklich. Also ich habe 2 Jahre da harte Arbeit geleistet und genieße gerade so ein bisschen Pause zu machen von der Musicalbühne. So Januar ist jetzt meine Pause.
Aber ich meine, wie ist das? Du warst jetzt 2 Jahre hier in Hamburg und hast wie viele Vorstellungen, weißt du das überhaupt noch, wie viele Vorstellungen gemacht?
Ich glaube, ich bin die Einzige im Theater, die nicht gezählt hat, weil alle haben immer am Spiegel, an ihrem Schminkspiegel in der Garderobe immer so die Zahl. Und ich war so, ich weiß überhaupt nicht, wie viel ich gespielt habe. Also im Moment, ich glaube, jetzt hatten die gerade die 1000. Show oder 800. oder so. Also ich habe bestimmt sehr viel gespielt, ja.
Absolut.
Apropos Spielen, ich weiß nicht, ob man es hört, aber du hast ja jemanden mitgebracht.
Ja, der wälzt dich hier schön am Boden.
Wer ist denn das?
Aber er hart nicht.
Freund? Ist das dein Freund?
Das ist mein sehr enger Freund,
ja.
Der Flynn.
Der ist sehr verspielt auch, ne?
Der zeigt sich immer. Ich muss gestehen, ich habe ja, der hat natürlich auch ein aufregendes Leben, ne? Der kommt natürlich immer mit und ich merke dann schon, dass er immer sehr aufgeregt ist, weil er eigentlich ein gechillter Hund ist. Denkt man jetzt nicht, wenn man ihn so sieht, aber sonst ist er wirklich gechillt.
Er ist klein, blond und wollig.
ja. Ich weiß schon, auf was du hinaus willst. Danke. Ein Kompliment für mich. Ist ein schöner Hund.
Ja, wirklich. Sehr süß. Was ist denn das für eine Rasse?
Maltipoo.
Ach stimmt, das habe ich schon
ein
mal
Maltipoo.
Gehört.
Was?
Das ist ja wie der Kakapoo.
Entschuldigung.
Wie der Kakapoo.
Ja. Ein Maltipoo, ein Malteser Pudel. Ja.
Werbung. Freddy. Nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun. Aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück, ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz. Denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe,
ja,
spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10.
Sehr süß.
Aber ja, vielleicht nochmal kurz auf das Musical zurückkommen. Ja. Ich meine, wie absurd ist das? Ich spiele ja manchmal ein paar Konzerte oder Sebastian hat manchmal ein paar Drehtage. Aber wenn man so oft die Woche singen muss, also wie zum Teufel hält man das durch? Ich kenne keinen Popmusiker oder Rockmusiker, der das der das irgendwie schafft?
Ist eine gute Frage. Ich finde es selber immer verrückt. Ich merke, dass ich das so ein bisschen brauche, weil es wie Leistungssport eben ist. Ne? Also ich merke, dass ich natürlich schon oft sehr müde bin, weil es sehr viel Disziplin auch erfordert. Deshalb sage ich, ich habe sehr genossen diese Woche. Ich war erst essen mit ein paar Freunden und so. Und wie das so ist in der Kneipe oder im Restaurant, ist es laut und dann unterhält man sich. Und das hättest du, die letzten zwei Jahre hättest du mich nie irgendwo in einem Restaurant gefunden, weil ich einfach schon gewusst hätte, wenn ich jetzt hier laut rumrede, kann ich am Abend nicht singen oder morgen nicht singen. Deshalb genieße ich das, dass ich da mal nicht so eine Disziplin halten muss. Aber es ist schon sehr hart und es ist irgendwie, fragt man sich, warum man das manchmal macht. Aber es ist eben auch Leistungssport und es bedarf so viel Können auch verschiedenster Sachen und das macht mich schon sehr happy. Ja.
Man spielt, wenn man Musical-Darstellerin ist, eigentlich fast jeden Abend die Woche, also 5, 6 Dinger die Woche oder
Eigentlich 8-mal.
Weil man natürlich die Nachmittagsvorstellung
hat. Genau, Samstag, Sonntag ist immer Doppelshow.
Crazy. Dieses Jahr ist Schaltjahr, da muss man einmal mehr spielen.
Absolut. Auch noch. Ja.
Das Dankeschön.
Jetzt haben sie ja aufgehört.
Ja.
Nee, ich habe tatsächlich sehr viele Sommer in Fulda verbracht. Da ist immer der Musical-Sommer und da haben wir tatsächlich 12 Shows gespielt. Jetzt wäre das für mich undenkbar. Also ich habe da die Päpstin gespielt, was ein Stück ist, was 3 Stunden 10 geht und das geht wirklich, also da geht es ans Eingemachte von, da spielt man alles. Und das war schon sehr hart und da bist du halt wie ein Zombie und du stehst auf und dann redest du nichts, dann es geht eigentlich alles darum, wie kann ich am Abend meine Bestleistung abfeuern. Ja, und das ist schon, ja, schon herausfordernd.
Ich, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich bewundere immer, sei es Theater oder Musicals, wie kann man sich diese Texte merken und das auch fehlerfrei vortragen? Und ist es wirklich dieses, weil du es ständig machst? Ich meine, bei euch, Revolver
hält ja nicht fehlerfrei vor, das ist ja der Trick.
Ach so. Okay, dann merken wir
es. Er hält so das Mikrofon dann ins Publikum, dass die können dann weiter
singen. Wie war der Text nochmal?
Ja.
Ich sag's für dich.
Wie war das noch?
Ja.
Und dann macht das Publikum weiter.
Wir haben auch keine Soufflöse oder so. Ne? Wenn du den Text halt nicht mehr weißt, ja, dann stehst du da. Musst du
improvisieren. Also passiert das schon, oder was?
Das passiert natürlich. Dass ein Kollege, ich natürlich nicht, aber dass ein Kollege den Text vergisst, passiert schon mal. Nee, und dann musst du improvisieren. Ich habe gerade bei der Elsa, da ist ja schon essentiell, ich weiß nicht, wie tief ihr in der Geschichte jetzt drin seid.
Da kommen wir gleich noch zu.
Aber ich habe da Handschuhe an. Und die sind schon essentiell auch für manche Szenen und das habe ich einfach einmal vergessen. Und dann geht natürlich die Szene auch nicht weiter, weil meine Schwester mir die ausziehen soll. Dafür habe ich auch einen Arundel Award gewonnen. Das sind immer die Fuck-Ups, die man so auf der Bühne macht. Also bin ich auch sehr stolz drauf. Nicht aber schlecht. Das war schon, da kriegst du schon Panik, ne? Weil es dann auch nicht mehr weitergeht. Und das ist ja auch nicht so, sage ich mal, wie beim Konzert. Wenn ich jetzt ein Konzert singe und da passiert irgendwas, dann mache ich kurz Stopp und dann machen wir das nochmal. Und dann kannst du es irgendwie lustig verkaufen. Dort ist es halt so, du hast einen riesen Showstopp, das ganze Orchester, die ganze Technik. Das muss ja
die
alles wieder...
auf?
Naja, wenn irgendwas passiert, dann ist ein Showstopp, ne? Also es hätte
was
sein
passiert
können...
Was passiert denn bei einem Showstopp? Sagt man dann, ja, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, wir setzen nochmal an.
Ich selber darf das auch nicht, das ist nämlich manchmal auch super gemein, bei diesen großen Shows darfst du nicht selber, also manchmal merkt man, dass ein Mikrofon nicht funktioniert oder dass ein Bühnenteil nicht fährt und dann kannst du gar nicht eigentlich weiterspielen. Ne, bei Lass jetzt los zum Beispiel ist ja technisch so eine krasse Nummer, da bin ich so in viele Sachen technisch eingeklickt, dass wenn da was nicht geht, aber ich darf dann nicht abbrechen, sondern ich muss dann da irgendwie weiterspielen, bis ich dann im Augenwinkel irgendwen sehe, der mir ein Zeichen gibt, dass ich abgehen darf oder der Vorhang zugeht. Da muss man auch immer sehr viel improvisieren und da geht ja natürlich auch schon auf gut Deutsch gesagt manchmal der Arsch auf Grundeis, weil du denkst so, oh Gott, was mache ich jetzt? Oh, okay, dann erfindest du irgendwas und spielst halt irgendwie weiter. Also, ja.
Gut. Improvisieren beim Musical. Kennt man.
Also wir reden hier viel über Familie und natürlich auch über unsere Kinder und deswegen gibt es diese kleine Rubrik hier.
Halt, stopp! Jetzt fragen wir.
Oh. Ja, ihr Kinder, ihr dürft jetzt auch mal fragen. Und gestern gab es die Situation, als ich, kannst du dir fast denken, was jetzt kommt,
aber mit meinem
Fünfjährigen da saß.
Kannst du was erzählen? Weißt du, wen ich morgen treffe? Ich zeig dir mal ein Bild. Ich treffe morgen Sabrina Weckerlin.
Dina?
Ja.
Die auf einer Eiskönigin Musical trifft Papa morgen. Elsa.
Ich treffe morgen Elsa.
Was würdest du Elsa denn fragen, wenn du sie in echt treffen würdest? Bitte was?
Warum ich da reinspunzte da war.
Wo war das nie da?
Bei dem Musical.
Warum das nicht? Warum war das Eismonster nicht beim Musical dabei?
Weiß ich nicht.
Also das fragen wir Sie jetzt.
Weiß ich nicht, aber super.
Tja, kannst du es beantworten?
Oh, erstmal, ja, wie schön, dass er ein Musical sagt.
Aber
das ist einfach ein neues
auch.
Musical, ist ein Musical. Ja, finde ich super.
Stimmt.
Ein Musical. Super.
Die Kids immer. Ja, man ist da irgendwie da immer der Star bei den Kids. Ja.
Das Eismonster.
Das Eismonster, ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass sich das öfters gefragt wird, wo das Eismonster ist oder generell Dinge natürlich, weil jeder das mit dem Film auch vergleicht, das weiß ich schon. Aber ja, warum das nicht da ist, weiß ich nicht. Tut mir total leid.
Müssen wir nochmal mit den Autoren sprechen.
Ja, müssen wir nochmal Amerika anrufen. Ja. Hier, Mickey Mouse, was ist los? Ja.
Ja. Meine Tochter hat gleich gefragt, gibt es die wirklich? Das war ja dann ganz wichtig.
Dein 18-Jähriger hat das gefragt.
Ja, genau. Ja. Aber Sabrina, jetzt machen wir bitte bei den Fischen. Sag mal, du kannst jetzt sagen, was magst du an Kindern und was magst du nicht an Kindern? Ich meine, du hast das wirklich...
Also solche Fragen wie
akkumulierte,
eben von dem kleinen
akkumuliertes Wissen. Ich meine, du bist ja wirklich, du wirst ja mit allem, die vergöttern dich, wie du gerade schon gesagt hast, diese Rolle. Das ist ja wirklich das die Paraderolle, mit der du Millionen, Milliarden Kinderherzen verzauberst. Das kannst du sagen. Das ist ein bisschen, ist das bei dir auch ein bisschen so, wie man Sprache, man sagt ja dem wie hieß er nochmal, dem Sonnenblume, nee, wie hieß der nochmal, der
Löwenzahn?
Löwenzahn nach Peter Lustig. Sehr gut, danke.
Du bist ein Souffleur.
Sabrina wird ihn nicht mehr kennen, aber Löwenzahn.
Natürlich kenne ich den Peter Lustig haben.
Ja, und dem hat man ja nachgesagt, er könne, es war aber ein Missverständnis aus dem Info, aber ich fände es trotzdem dir als.
Er kann keine Kinder leiden, wirklich.
Ja, das kam mal auf als Gerücht irgendwann.
Magst du Kinder?
Ich mag Kinder total, sagen, nein, nur nicht, wenn ich singen muss.
Sie hat gesagt, nein.
Ja. Hast du wirklich gesagt, dass du Kinder hast?
Nein, ja, Sabrina, das würde jetzt schön in der Bild-Zeitung stehen. Gesteht. Wunderbar. Schön. Nein, ich liebe tatsächlich Kinder. Ich mag das total gerne. Ich habe auch ganz viele Kinder unterrichtet und habe so viel, also ich habe da wirklich eine große Liebe für. Es ist im Musical wahnsinnig herausfordernd, weil natürlich... Ich glaube, Menschen haben die Vorstellung, dass das eben sowas ist wie, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden oder so, aber dass das vielleicht so wie ein Kasperle-Theater oder die Lilifee oder Räuberhotzenplotz, was so auf Tournee ist, was so die vierte Wand ist nicht da und dann kann man da so mitsprechen, dann sagen die Kinder, Mensch, Elsa, du siehst so schön aus und Elsa sagt dann, ja, danke. So, es ist am Ende, es ist einfach echt eine große, große Show. Und die unterscheidet sich nicht von We Will Rock You, Tanz der Vampire, Tarzan oder was auch immer. Und du musst da deine Leistung abrufen, egal wie viele Kinder mit dir reden. Und die waren natürlich da immer außer Rand und Band. Ne? Die haben da Räder geschlagen und die ganze Zeit mit mir geredet und zu mir so geschrien.
Auf den Schoß gesetzt.
Ja, manchmal wurden die auch so auf die Bühne gestellt. Das ist ja auch
da
super gefährlich.
Da kam so ein Riesen-Security,
ne?
Und hat die weggeblockt.
Ja, ich war der Security. Ich habe dann das Kind irgendwie so eingepackt, weil da irgendwie 50 Vorhänge runterkommen mit Gasen. Ich frage mich auch, wie man sein kleines Kind da so draufstellen kann. Es ist eben technisch, es ist keine kleine Show, es ist eine riesen Blockbuster-Show und das ist schon, also was das Harte daran ist, dass du natürlich dich am Ende der Woche bist du einfach müde, weil du jeden Tag das abgeliefert hast und die Konzentration ist dann bei einer Doppelshow natürlich echt so, du musst dich so konzentrieren, wenn dann die ganze Zeit jemand mit dir redet und dir Sachen zuschreit und da ganz viel Tohuwabohu ist, das erfordert schon viel, dass du deinen Text da nicht vergisst. Ne?
Ja. Und dann gibt es ein komplett anderes großes Thema in deinem Leben. Du unterstützt die Stiftung für Menschen mit Down-Syndrom. Das machst du nach wie vor, ne? Und auch schon lange. Weil deine Schwester auch Down-Syndrom hat und du merkst, ich druck's ein bisschen rum, ich möchte heute auch ein bisschen lernen.
Ja.
Sagt man Trisomie 21, sagt man Down-Syndrom.
Kannst
und
du
was
alles
ist
sagen?
Das eigentlich? Du kannst es wahrscheinlich besser zusammenfassen als ich mit meinem Wikipedia-Wissen hier.
Ja. Ja. Es ist tatsächlich eine geistige Behinderung. Die hat aber verschiedene, sage ich mal, Stufen auch. Also ich kann sagen, ich habe so viel mit den Kindern zu tun, dass ich auch sagen kann, dass es nicht bei jedem die Krankheit gleich verläuft. Man kann nicht immer sagen, die können jetzt alle nicht lesen, die können alle nicht schwimmen, die können alle nicht das und das. Das ist so unterschiedlich. Und meine Schwester hat das. Und was ich eben so toll fand, ist daran, dass ich das eben gar nicht so als Kind natürlich wahrgenommen habe, weil du das ja nicht checkst,
die älter oder jünger?
Die ist älter. Okay. Ich bin so ein Nachzügler, die ist 16 Jahre älter.
Ach so, okay. Oh,
die Silke. Genau. Und trotzdem ist es halt natürlich immer wie meine kleine Schwester gewesen. Und ja, das Spannende daran war eben, dass ich das beobachtet habe, wie eigentlich Kinder damit umgehen. Ich fand das immer spannend, dass das kurz ist. Ich hatte ja so Tanzgruppen, die ich unterrichtet habe und habe dann eben auch die Schule meiner Schwester da so integriert. Und die Kinder gucken so kurz 5 Minuten und denken, okay, vielleicht benimmt sich derjenige ein bisschen anders oder ist ein bisschen lauter oder so. Und ab da ist das kein Thema mehr.
Das heißt, das war inklusiv, diese Tanz.
Genau, genau. Und das war so eine tolle Erfahrung, dass ich dann da so gesagt habe, oh, ich möchte das irgendwie weiter unterstützen. Ich bin auch jetzt aktuell gerade dran, so ein Musical-Camp zu organisieren mit eben auch behinderten Kindern, weil ich eben auch gemerkt habe, ich habe dann durch die Herzenssache, die ich auch unterstütze, das ist auch eine Stiftung vom SWR, die unterstütze ich. Und da habe ich eben auch wieder so wundervolle Down-Syndrom-Kinder kennengelernt und die haben so eine Begeisterung. Die war auch bei mir hier, als Elsa schon wollte auf der Bühne stehen und die war da in vollem Outfit, war die da. Also das hat die so happy gemacht und die Kinder haben so ein großes Talent auch teilweise, dass ich das einfach spannend fand. Naja, um das zu beantworten, es war für mich jetzt nicht primär so, dass ich gesagt habe, weil es meine Schwester ist, möchte ich jetzt das unterstützen. Ich habe auch noch viele andere Stiftungen, weil ich eben, ich habe so ein komisches Helfer-Syndrom. Ich bin auch manchmal wirklich überfordert mit den ganzen Mediensachen, die da kommen. Wer, glaube ich, mein Facebook oder TikTok auch guckt, der wird die ganze Zeit nicht zugemüllt, aber mit so Reposts von armen Hunden in irgendeinem Shelter und so. Also ich merke eben immer, man ist so überreizt und überfordert, weil
gibt
man denkt,
ein bisschen,
okay,
was zu unterstützen,
ja, was man so unterstützen kann. Und es ist super.
Wo man anfangen soll, ne?
Ja, es ist super schwierig. Und was ich da immer sage, ist, lass dich nicht so überwältigen, sondern guck einfach, was rechts und links irgendwie passiert und was da so ist. Und meines Weges kam dann die Kinderkrebsnachsorgeklinik in Tannheim. Da wurde ich eben angesprochen. Die ist bei uns im Schwarzwald in der Nähe. Und da bin ich eigentlich jetzt schon, ich glaube, 20 Jahre fast tätig und sammle eben auch immer bei meinen Konzerten. Oder jetzt auch wieder habe ich so einen Kalender, mache ich immer im Januar, den verschicke ich dann. Und dann der ganze Erlös geht an meine Stiftungen und dann eben auch an die Deutsche Down-Syndrom-Stiftung. Und eigentlich habe ich die dann selber angeschrieben. Ich habe dann gedacht, ich bin jetzt da in diesem Fach tätig und ich würde aber gerne auch noch Kinder mit Down-Syndrom irgendwie unterstützen. Und ja, bin dann da jetzt auch Teil des Kuratoriums.
Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Das waren die 90er Jahre, so auch deine Sozialisierung, wo du groß geworden bist, wo die Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung im Allgemeinen, aber für die Sichtbarkeit von Menschen mit Down-Syndrom eigentlich relativ gering war. Sehr, sehr viel auch mit Fehlwissen, mit mangelnder Kommunikation irgendwie war. Es gab bei weitem nicht so viele Hilfsprogramme meines Erachtens, denke ich mal auch. Oder auch was die Werkstätten angeht, war auch alles viel komplizierter. Und wie würdest du zum einen die Zeit damals, auch vielleicht aus der Sicht deiner Eltern, was du vielleicht da erzählen könntest, manifestieren, wie weit es deine Eltern überfordert hat oder wo die selber vielleicht aktiv geworden sind? Und wie würdest du sagen, hat sich die Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft bis heute gewandelt oder wo du sagst, da ist was passiert?
Ja, ich möchte erstmal, glaube ich, das Spotlight auf die Sonnenseite setzen. Also das habe ich auch gemerkt, als ich in Talkshows jetzt war und da war auch ein Down-Syndrom-Schauspieler. Und der hat dann, also dass es jetzt eben die Möglichkeit gibt, auch eine Schauspielausbildung zu machen. Und der war ganz happy, weil es jetzt darum ging, ob er vom Haus jetzt übernommen wird als fester Schauspieler und so. Also das ist überhaupt diese...
In Wuppertal gibt es das.
In Wuppertal, ne? Und dass das überhaupt so die Möglichkeit gibt. Ich saß da und war so, das hat mich so glücklich gemacht, dass eben das in diese Richtung geht, weil ich das eben weiß von meiner Schwester damals, gab es eben nur die Möglichkeit, dass sie in so eine Fabrik geht und so Kugelschreiber zusammenbaut. Und Silke war auch immer, die konnte alle 20 Strophen Stille Nacht und konnte...
Für einen Stundenlohn, ne? Von ja. 2,50 Mark ja. oder sowas. Ja. Ne?
Also das war, da hat sich schon einiges getan auf jeden Fall. Allerdings weiß ich jetzt auch wieder durch die Herzenssache, die Rosalie, die eben da bei mir war und die Elsa war, dass sie eben auch so ein Schauspieltalent hat und jetzt eben auch nicht die Möglichkeit hat. Es gibt eben nicht so viele Leute, die das anbieten. Es gibt noch nicht genug Restaurantbetriebe, es gibt noch nicht genug Hotelbetriebe, die das eben anbieten. Also ich habe jetzt erst in Fürth gespielt im Dezember und da war auch wieder ein Café, wo eben nur behinderte Menschen gearbeitet haben. Ich war da jeden Tag, habe da meine heiße Schokolade getrunken, das hat mich so happy gemacht und die waren auch so happy. Also es gibt immer noch nicht genug, wirklich, aber es hat sich wahnsinnig verbessert. Um das auf meine Eltern zurückzukommen, ich kann das gar nicht so richtig sagen. Wir haben da gar nicht nie so richtig darüber gesprochen. Ich kann nur sagen, dass meine Eltern eine wahnsinnige Selbstverständlichkeit hatten, die ich auch mitbekommen habe. Also ich glaube, deshalb ist es für mich eher so komisch manchmal, dass es immer noch so was Dunkles ist. Also dass es immer noch nicht so selbstverständlich eben ist. Ne? Dass du immer noch überlegen musst, wie nehme ich jetzt mein Kind da mit und wo geht es dahin? Und ich habe jetzt erst wieder in so einem in so einer Gruppe, wo ich bin, gelesen, dass eben ein Mädchen Down-Syndrom geht darum, dass sie auf die weiterführende Schule kommt und auch super Noten hat und sie braucht aber praktisch eine Begleitperson, die dann eben in die weiterführende Schule mitgeht und ihr sie so ein bisschen unterstützt. Und dann war sie bei so einer Untersuchung und das ist eben bei den Kindern manchmal so, dass die eben vielleicht dann im ersten Moment nicht so richtig reden und ne, es ist halt ein anderer Zugang, den man da braucht, ein anderes Verständnis auch. Und diese Ärztin, die dort war, die ist wohl völlig, also hatte gar kein Verständnis, hat gesagt, warum redet sie denn jetzt nicht? Und also es war überhaupt keine Aufklärung da. Und das empfinde ich auch immer, wenn zu uns nach Hause alle halbe Jahre oder so kam immer jemand, der kontrolliert, wie das zu Hause ist, finde ich auch erstmal gut. Was
das ist
ich,
wahrscheinlich immer noch so, ne?
Ja, was ich aber daran schlecht finde, ist, dass es angekündigt ist. Das finde ich irgendwie schlecht, weil da kann man alles vortäuschen. Also ich glaube, also eigentlich ist der Weg ist richtig, dass man sagt, man kontrolliert das und sieht man, ob die Pflege der behinderten Menschen da gewährleistet ist. Aber in dem Moment, wo man es so richtig ankündigt, also würde ich sagen, weiß ich nicht, vertraue ich dem nicht so ganz. Was ich aber da immer erschreckend fand, das waren meistens immer nette Schwestern von irgendeinem Orden vielleicht, aber auch manchmal irgendwelche komischen Frauen vom Amt. Aber selbst die hatten manchmal überhaupt keine Art, mit diesen behinderten Menschen umzugehen. Ne? Das ist eh schon, wenn die dann kommen, hallo, wie geht es Ihnen? Sie sind doch die Frau Weckerlin und so. Und dann dachte ich, ja, damit kann die Silke gar nichts anfangen.
Das ist total
absurd. Ne?
Also ich meine, wirklich gut, dass man das macht, aber wie kann das sein, dass die Menschen dann offensichtlich nicht richtig geschult sind? Oder auch eine Ärztin, die diese Untersuchung machen und die dann offensichtlich ein Gutachten schreiben muss.
Ja.
Die muss doch, also du hast doch als Arzt für alles eine Zusatzausbildung. Du kannst ja auch nicht Chirurg sein und bist eine Hautärztin. Also es funktioniert ja auch nicht.
Ja, deshalb sage ich, also wir sind jetzt so, wir reden jetzt eben nicht von 1990, sondern wir reden von jetzt. Und das deshalb macht mich dann so ein Treffen mit dem Tim, der jetzt da hoffentlich an den Wuppertaler Bühnen Schauspiel macht, sehr glücklich. Aber andererseits ist einfach noch so viel Arbeit zu leisten. Aber da bin ich auch wieder bei dem Thema, man ist dann immer überfordert, weil man denkt, oh, ich muss noch so viel unterstützen, man kann so viel machen. Und ich gucke dann immer einfach Step by Step kleine Schritte. Da kann jeder, glaube ich, wenn er rechts und links guckt, einfach kleine Sachen machen für sich. Ja.
Aber wäre es dann nicht auch wichtig, dass man auch die Eltern unterstützt in dem Sinne? Also es ist ja nicht nur die Betroffenen, die Down-Syndrom haben, wo man immer... dass man praktisch die gesamte Familie auch im Blick hat, weil das ist ja, man redet dann entweder so, ach, die sind so freundlich, das ist immer so toll, ist auch alles so, aber es gibt ja auch eine andere Seite, das heißt auch für die Angehörigen, es ist wahnsinnig anstrengend, weil die so viel Energie, das ist wirklich das pure Leben, ne? Das ist ja so toll und eine solche Bereicherung, aber sie ziehen auch wahnsinnig viel in jeder Lebenslage an Energie.
Auf jeden Fall.
Also, dass man so dieses... Deswegen auch an dich die Frage, ob du als Jugendliche oder auch als Kind dann das Gefühl hattest, dass dir deine Schwester was wegnimmt oder was, wie haben deine Eltern das gemacht? Vielleicht auch so aus Elternsicht oder aus deiner Sicht. Weil sie natürlich sehr viel Aufmerksamkeit gebunden hat wahrscheinlich.
Das Gefühl, dass sie mir was wegnimmt, hatte ich nie. Es war nur so eine, also ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Also ich war da noch gar nicht so weit, dass ich sagen konnte, das fehlt mir jetzt und die Silke ist jetzt der Grund dafür, weil sie ja diese Behinderung hat und sie kriegt dann diese Aufmerksamkeit. Es war, die Silke ist eben da. Das ist meine Schwester, genauso wie meine andere Schwester Nicole. Und die hat halt andere Bedürfnisse, wobei man auch immer sagen muss, ich meine, die Silke war die, die ihr Zimmer immer aufgeräumt hat. Die Silke war, die immer super gegessen hat, die alles zusammengelegt hat. Also ich möchte mal sagen, dass welches es eher Sternbild andersrum war.
Welches Sternbild hat sie? Was ist
die
sie?
Die Silke? Ich glaube, Silke ist ein Zwilling oder Fisch. Weiß ich
hat
gar
Zimmer
nicht.
Aufräumen mit Sternzeichen zu tun,
ich,
oder was?
Manchmal, ich glaube ja an sowas nicht.
Ja, jetzt ist das Gegenteil. Das ist eben auch die Schattenseite, dass ich das jetzt eben bei der Silke, die war eben früher so, die hat immer so Moderatorin und so gespielt und hat uns immer interviewt und wir haben schon immer gesungen in der ganzen Familie und immer viel so Musik gemacht. Und die Silke war da immer sehr involviert. Die hat auch super gesprochen, sich ganz gut artikuliert und irgendwann ist das so ein bisschen, das hat sich jetzt immer mit den Jahren verschlechtert. Ja, jetzt erst diese Woche ist so meine Mama, die ist jetzt 78.
Ist Silke noch bei deinen
Silke
Eltern?
Silke ist noch zu Hause. Mhm. Silke ist zu Hause. Genau, weil wir sie eben nicht, sie wollte nicht in diese Werkstatt gehen und Kugelschreiber zusammenbauen. Ja, und dann war die eben zu Hause und hat dann dort geholfen. Damals hat meine Oma noch gelebt und mein Opa. Und dann war sie da involviert, auch weil wir natürlich noch klein waren. Ne, sie hat dann da uns auch mit großgezogen und so, da hatte sie sehr viel Freude und sie ist immer noch zu Hause, das ist auch, ich kann nur sagen, das größte Kompliment ist für meine Mama auch, die das einfach so aufopfernd auch macht, ne, ich gerade jetzt, also sie könnte, die haben mich früher mal besucht, also sie waren manchmal auch den ganzen Sommer in Fulda, waren auch hier, als ich vor 100 Jahren Dirty Dancing hier gespielt habe, waren sie auch hier und so und die Silke verlässt aber jetzt das Zuhause nicht mehr, die geht nicht mehr raus. Es macht natürlich Arztbesuche erstmal schwer, das macht alles schwer und dadurch brauchen wir auch immer jemanden, der dann auf sie aufpasst.
Also sie kann nicht alleine zu Hause sein?
Nein, also sie kann
ist
schon mal
krankheitsbedingt,
zwei, drei
ist das
Stunden.
Ist das eine Depression auch? Oder ist
das weiß man eben nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es natürlich schon mit der Behinderung klar zusammenhängen kann, dass sich das eben auch im Alter verschlechtert. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihr vielleicht noch eine Demenz dabei ist. Was da noch dazu kommt.
Ganz dumme Frage. Ja. Ist die Lebenserwartung geringer? Bei Trisomie?
Ja, also das hat man schon früher so gesagt. Also ich glaube, ich kenne jetzt heute eigentlich viele ältere Down-Syndrom-Menschen. Das war früher, hat man die Lebenserwartung, glaube ich, nicht so hoch angerechnet. Ne? Also
so um die 30
rum,
sowas,
genau. Die ist jetzt schon.
Ne, weil du sagst, sie hat eine Demenz, sie ist ja wahrscheinlich erst
um die 50 rum, ja.
So.
Ja.
Ich habe vor Jahrzehnten mit Bobby Bredalo gedreht.
Ja.
Das war jetzt über 25 Jahre her und da war ja auch so, wo man auch, da war das auch so, oh, mit Lebenserwartungen ist auch so, war das damals die Erfahrung, der ist jetzt heute auch schon, ich glaube, der müsste schon 60 sein oder sowas oder Mitte 50
oder
so. Weil
man natürlich jetzt auch anders schon weiß, ne, also viele haben einen Herzfehler. Meine Schwester hatte nie Probleme mit dem Herzen bis dato. Aber man kann natürlich viele Sachen, die man jetzt schon weiß, kann da vorgegriffen werden und ich glaube, dass da schon viel unterstützend geleistet wird. Aber ja, es ist schon eine Lebensaufgabe auf jeden Fall und wir mussten da schon unabsichtlich viel, viel zurückstecken, was ich aber versuche immer in sowas Positives zu nehmen, was natürlich mich auch als Mensch definiert hat, ganz klar.
Also Ströbeli, du hast ja auch einen Film gedreht, Herzstolpern, das ist gar nicht so lange her und bist deswegen auch so ein bisschen mehr im Thema drin als wir. Worum geht's da?
Also die Geschichte ist eigentlich ist ein Roadmovie gewesen, zwei Teile, wo es um eine Liebesgeschichte ging von zwei Jugendlichen mit Down-Syndrom oder zwei jungen Menschen, die auf die Schwelle zum Erwachsenenalter waren. Aber das Schöne war in dem ganzen Film, dass wir ganz viele Perspektiven eigentlich vom Lebenswandel, es ging um, ich habe einen Vater, mein Sohn war der, ich war der Vater von dem einen und er hatte einen Herzfehler und das war so die Ticking Clock im Film, der ist abgehauen mit dem Mädchen, hat sich Hals über Kopf, die sind ja sehr gefühlig dann auch Menschen mit Down-Syndrom und verlieben sich von einem Moment in den anderen und sind sehr emotional. Und das war dann die Jagd, weil diese Ticking Clock wegen des Herzfehlers eben dann das Problem war und dieses Inspirieren an dem ganzen Film war, dass wir ganz viele Probleme, die wir alle Menschen mit dem Älterwerden, mit Lebensumschwung, und dass die genau die gleichen Sorgen haben wie wir auch. Also, dass sie unabhängig sein wollen, dass sie einen Beruf erlernen wollen. Und es war so unaufgeregt. Und für mich war diese ganze Trip, den ich da erlebt habe, diese Reise war so wundervoll, weil diese Menschen, ich habe schon öfter mit Menschen mit Down-Syndrom auch gedreht, das war mir auch nichts Neues, aber dieses, was du erzählst, kann ich alles unterstützen, dieses Unmittelbare, diese Power, diese Kraft in der Emotion, dieses alles, was wir verlernt haben auch an direkten Gefühlen, dieses Liebe zu zeigen, uns anzufassen, diese Körperlichkeit, wo wir alle zucken und in unserem Wohlstandsressentiments Regeln, die wir haben, wenn ich jemandem sagen will, du bist so toll, ich finde dich toll, oh, ich hab dich lieb, das war so, man hat sich die morgens diese Kuscheleinheiten und ja. Das macht mit allen Menschen, die drumherum sind, macht das so wahnsinnig viel, weil die sind am Anfang alle, haben sie einen Stock im Arsch und dann merken sie, wie wundervoll das ist, wenn man sich einfach mal in den Arm nimmt und sich Gefühle mitteilt. Die sind aber auch genauso sauer, ja, also die ja. Schreien einen an und werden dann wirklich so ja. Als Schauspieler und das ist so emotional, so purer wieder. Also es ist halt wirklich so volles Leben.
Ja,
und die,
das klingt auch so schön, wenn du das erzählst. Da ja. Fühlt man gleich, wie der Moment dann so war. Ja, das ist halt auch so authentisch, ne? Die sind halt wahnsinnig in ihrem Moment und ja, das steckt halt irgendwie an. Aber wie du auch sagt, natürlich können die dann auch richtig sauer sein und dann ist auch mal was los. Die Rosalie zum Beispiel, mit der wir gedreht haben, die hat immer so ein Helene Fischer-Mikrofon, hat die immer dabei, so ein goldenes und das durfte keiner anfassen. Ne? Und dann hat die Redakteurin wollte das dann mal kurz, da war aber kurz, habe ich gesagt, du, jetzt, ich nehme das mal kurz. Da war kurz vor Explosion. Aber ja, einfach so eine Freude und so eine Ehrlichkeit. Ja, wir hatten auch eben, Rosalie hat dann die Eiskönigin besucht und war ein großer Elsa-Fan. Und dann ist die aber reingekommen ins Theater. Und dann stand da der Prinz Hans, der den Bösewicht eigentlich spielt. Und die Rosalie, wer ist das denn? Sag ich, das ist der Prinz Hans. Die so, ah, hallo. Und dann war nur noch Prinz Hans. Auch danach, dann habe ich aber gedacht, nach der Vorstellung, ich wusste, ne, also als Elsa macht man ja da einiges, also ja. Komm, dann ja. Ist sie doch bestimmt am Ende wieder der größte Elsa-Fan. Ja. Dann kann ja. Ich, ach toll, Sabrina, was, aber der Prinz Hans. Und ich war so, es knallt gleich. Aber nein, einfach, ne, schön, sie war dann da kurz verliebt.
Und das ist aber das Schöne, wenn man praktisch mit diesen Menschen umzugehen lernt und wenn man... Die Begegnung hilft einem ja zu verstehen, wie die funktionieren, wie die oft sind und dieses, wir haben das beim Drehen auch gehabt, am Anfang eines Tages wurden irgendwie ganz hoch emotionale Bilder am Anfang gedreht des Drehtages und die hatten aber danach noch ganz viele Bilder, nur das hat man nur einmal gemacht und dann waren die so durch, weil die ja. Kommen nicht mehr raus aus diesem Film, ja, also ja. Wenn die sich in so eine Emotion reinbeißen, du kriegst die gar nicht mehr. Das ist dann wirklich so, diese Kraft geht dann halt ja. Wirklich aus, weil die wirklich diese Schutzhülle nicht haben, das, was, ne, was wir alle haben, sich zu schützen oder dass man Dinge abstrahiert oder dann reflektiert, sondern das ist halt alles eins zu eins dann so.
Ja, ich habe eben manchmal das Gefühl, dass die Sichtbarkeit wirklich fehlt und dass wir eben auch immer gerne alles schnell, schnell, schnell haben wollen. Und behinderte Menschen brauchen vielleicht einfach in manchen Dingen ein bisschen mehr Zeit. Und aber in unserer Gesellschaft, ne, wir gehen da zum Starbucks rein, es muss ganz schnell gehen. Am liebsten, wenn da irgendwie schon 10 Leute vor dir stehen, findest du schon richtig kacke und willst schon wieder zum nächsten gehen. Wo kriege ich denn da meinen Kaffee? Das ist nur ein blödes Beispiel, aber wir leben einfach in so einer schnelllebigen Welt. Und ich glaube, dass es oft so auf die Seite gepackt wird, weil es eben unbequem ist und weil es ein bisschen auch mehr Kraft auch erfordert. Ob das jetzt in der Familie ist, natürlich erfordert es mehr Kraft, oft für meine Mama hat es mehr Kraft erfordert, jetzt auch im Alter. Ich meine, ich bin mit 17 rausgegangen, meine Schwester hat ihre eigene Familie gegründet und so, die Silke ist immer da, das ist eine Lebensaufgabe. Und ich glaube, dass es oft eben unbequem ist. Aber es kann auch genauso bereichernd sein für die ganze Gesellschaft. Und ich glaube, dass es jetzt gar nicht, das muss ja jetzt nicht von 0 auf 1000 gehen, aber es darf eben nicht immer nur 2 Schritte vor und wieder 10 zurück und 3 Schritte vor und 10 zurück. Und es fängt schon damit an, dass eben auch die Leute, die dann ein Kind erwarten mit Down-Syndrom, gar nicht so richtig informiert werden, was da eigentlich alles mit dranhängt. Da gibt es ja auch verschiedene Pflegegrade, da gibt es ja verschiedene Unterstützung und für was das immer ist. Und ich sehe das immer in den Gruppen, dass da eben kommt, wir haben gerade die Diagnose bekommen, unser Kind wird das Down-Syndrom haben, wir sind gerade ein bisschen überfordert, was machen wir denn da? Und dann sind diese Gruppen auch so wichtig.
Woran kann man sich da dann wenden? Also vielleicht kannst du das jetzt auch mal sagen, an wen können sich Menschen wenden oder was ist da der erste Schritt, wo du sagst?
Ich denke auf jeden Fall an diese Stiftung, aber ich glaube, dass auch der richtige Weg ist, sich da in diesen, dafür ist ja auch mal die soziale Welt gut, das soziale Netzwerk gut, dass man eben jetzt hier auch mit einer Mutter vielleicht in Holland, England oder auch hier in ganz Deutschland, am anderen Ende von Deutschland sich unterhalten kann und vielleicht dieselben Probleme hat, weil das Ja, das, also ich glaube, da kann man sich an diese Stiftung auf jeden Fall wenden. Da findet man ganz viel im Internet. Aber ich glaube, das Authentischste ist wahrscheinlich, sich in so Gruppen anzumelden. Down-Syndrom-Gruppen, ja, gibt es verschiedene. Zu diesen Stiftungen gibt es nämlich immer auch so Facebook-Gruppen oder Instagram-Gruppen.
Also praktisch das Motto ist, dass man sich über Information und Austausch auch seinen Ängsten stellt und die dadurch abbaut.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist auch wichtig, die Ängste zuzulassen wahrscheinlich und drüber zu reden und sich nicht zu schämen dann wahrscheinlich auch.
Nein, auf keinen Fall. Und es ist, glaube ich, so, dass ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber was ich auch immer lese und mitbekomme, ist, dass einfach dann schon eine riesen Angstwelle ein bisschen weggenommen wurde. Und wenn dann das Kind da ist, sind die einfach mit verschiedenen Sachen schon drauf vorbereitet. Und das erleichtert einfach ganz viel und merken, dass das einfach eine ganz andere Art von Geschenk und Freude ist, die man da in die Arme gelegt bekommen hat. Und das wäre einfach schön, wenn man das schöner beleuchtet, wenn man das ein bisschen, und damit meine ich gar nicht, dass man das, was da ist, auch sehr viel, ja, aus eigener Erfahrung kann ich da sprechen, sehr viel, muss ich ganz arg schnaufen, Negatives, was da mit sich hängt, aber das ist auch mit, sag ich mal, gesunden Kindern, da kommt auch was mit, ja. Deshalb muss man es einfach ein bisschen besser beleuchten und das fehlt. Ich finde, das ist im Fernsehen viel zu wenig, das ist in den Medien generell viel zu wenig und auch in den ganzen, wie gesagt, Restaurant, Hotelbetrieben. Ich glaube, dass viel mehr eine Mischung auch sein könnte. Ich möchte, warum muss es denn immer ein nur Behindertencafé sein? Warum muss es denn so gekennzeichnet sein?
Absolut.
Warum kann es nicht normal sein? Ne? Aber ich merke eben auch, bei uns zum Beispiel im Edeka um die Ecke, merke ich eben, dass da manchmal behinderte Menschen an der Kasse sind und die brauchen einfach 2 Sekunden länger und da merkst du eben, dass die Leute
so what?
Ja, das ist mein neuer Song.
So what? Wusste ich.
Danke. Nee, aber das ist schon ein großes Anliegen und da gilt es noch ganz, ganz viel weiter zu kämpfen dafür, ja.
Wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Sebastian, wusstest du vorher schon ganz viel?
Ja,
wie so oft.
Ja, vielen Dank.
Spannendes Thema irgendwie, ja. Also, ja.
Ich glaube, man kann auf jeden Fall auch zum Beispiel, was diese Berufsausbildung, es gibt hier in Hamburg auch nochmal eine Werkstatt hier, dieses Elbcampus oder wie das heißt, glaube ich, die auch sehr viel machen und dann Menschen die ausbilden und in den Beruf reinbringen, das mit der Handwerkskammer und mit der Wirtschaftskammer zusammen, kann man auch mal irgendwie so einbauen. Aber es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich hier sein durfte.
Alles Gute für deine weitere Gesangskarriere.
Dankeschön. Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Ciao.
Tschüssle.